Wort und wir beten, dass du uns berührst, Heiliger Geist. Ich bitte einfach, dass du uns jetzt alle das Herz einfach weich machst, seinen guten Herzensgrund in uns finden, auf den dein Wort fallen kann. Jesus, wir sagen das immer wieder, wir wollen nicht einfach nur Wissen aneignen, wir wollen uns nicht einfach nur intellektuell mit netten Predigten vollpumpen. Vater, wir wollen von dir belehrt werden, wir wollen von deinem Geist berührt werden. Jesus, und ich bete, dass du uns konstant, Woche für Woche, Tag für Tag, Monat für Monat veränderst, Vater. Dass wir auch sehen, wir verändern uns und dass wir nicht zufrieden sind, indem wir einfach stehen bleiben und nach 3 Jahren immer noch derselbe Mensch sind. Und wir empfangen jetzt deinen Dienst, Heiliger Geist. Wir laden dich ein, dass du als unser Lehrer an unseren Herzen arbeitest. Dass du auch jeden Widerstand hier im Raum beseitigst. Beten, dass du auch jede geistige Macht bindest, die deinem Wort entgegen sein möchte, in Form von Störungen, von Ablenkung, von Müdigkeit. Vater, und wir bitten, dass Klarheit da ist und Freude, dein Wort zu empfangen. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, wir haben hoffentlich nichts mehr vergessen. Habe ich irgendwas vergessen, abkündigungsmäßig? Super, toll. Nö, das Licht geht. Seht ihr mich alle, oder? Gut. Ja, ich möchte heute über das Thema sprechen, die Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erfahren. Und wenn ihr wollt und eure Bibel dabei habt, dann schlagt ihr einfach mal, geht das Theater wieder los? Nee, wer hat das ausgemacht? Ah. Okay. Schlagt mal 1. Mose 1,26 auf. Und da lesen wir einfach mal kurz zusammen diesen Vers. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und als Frau. Ich habe diese Frage schon mal gestellt, was bewog Gott eigentlich, den Menschen zu schaffen? Was hatte Gott auf dem Herzen, uns zu schaffen? Und wenn wir die Bibel auf den Kopf stellen, dann finden wir immer wieder nur einen einzigen Hinweis. Es war Liebe, das tiefe, tiefe, tiefe Verlangen nach einem gleichwertigen Gegenüber, der ihn freiwillig und aus tiefster Überzeugung zurücklieben würde. Als ich letzte Woche mal so auf meinem Gebetsspaziergang da am Flugplatz war, da hat mich Gott so richtig mit einer Erkenntnis nochmal überwältigt und hat gesagt, weißt du, den Menschen zu schaffen, hat für mich bedeutet, zu meinem eigenen Tod Ja zu sagen. Andersrum gesprochen, Gott konnte den Menschen nur schaffen um den Preis seines eigenen Todes. Gott wusste, wenn ich die wirklich schaffe, dann muss ich bereit sein zu sterben. Ich kann den Menschen nicht so kriegen. Ich kann den Menschen nicht einfach schaffen. Das heißt, Gott war bereit von Anfang an für jeden einzelnen Menschen, den er hervorbringen würde, sein Leben zu geben. Weil Gott wusste, es wird nicht ohne sein Opfer gehen. Und für manche ist das immer noch schwer zu verstehen. Es gibt immer noch Christen, die glauben, Adam und Eva hätten eine Chance gehabt, im Paradies zur Schlange Nein, Danke zu sagen. Das ist ein großer, großer Irrtum. Das war nie. Diese Option war nie da. Offenbarung 13,8. Da heißt es, und alle, die auf Erden wohnten, beteten es an, das Lamm, deren Namen nicht von Anfang an, deren Namen nicht von Anfang an der Welt geschrieben stehen, dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist, Also halt nicht das Lamm, sondern sie beten das Tier an. Entschuldigung, jetzt habe ich euch durcheinander gebracht. Mir geht es um den zweiten Vers. Deren Namen von Anfang an der Welt geschrieben stehen dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt. Dieser Vers ist sehr interessant. Man muss da auch mal ein paar Kommentare bemühen drum, weil in der Lutherbibel ist er anders übersetzt. In vielen anderen Übersetzungen wird er genauso übersetzt. Was interessanterweise hier drin steht, und das möchte ich euch kurz nahebringen, bevor wir weitergehen. Das Lamm Gottes wurde wann geschlachtet? Was steht hier? Vor Grundlegung der Welt, vor Anbeginn der Welt. Was bedeutet das? Versteht ihr das oder versteht ihr das? Jesus wurde geopfert schon vor Grundlegung der Welt. Das heißt, bevor die Welt geschaffen wurde, stand schon fest, dass Gott Mensch werden würde und sterben würde. Gott lebt außerhalb von Raum und Zeit. Wir leben in Raum und Zeit. Das ist das unermessliche Geheimnis Gottes. Bevor die Welt geschaffen wurde, war für Gott schon klar, ich werde sterben. Bevor die Welt geschaffen wurde, sagt die zweite Person der Gottheit schon, ich werde gehen und ich werde diese Welt erkaufen um den Preis meines Blutes. Deswegen schreibt hier der Schreiber Johannes in der Offenbarung, bevor Grundlegung der Welt war das Lamm schon geschlachtet. Das heißt, die Lösung stand schon fest. Und das heißt, Gott war nicht überrascht durch den Sündenfall. Wenn es andersrum gewesen wäre, hätte das Lamm nicht geschlachtet werden müssen. Hätte Gott jetzt sagen können, hey, warten wir mal ab, was passiert. Und dann können wir uns immer noch entscheiden. So, und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, denn es zeigt gleichzeitig die immens große Liebe, die Gott zu dir und mir hat. Gott war bereit, dich zu empfangen um den Preis seines Lebens. Jeden Einzelnen, der hier im Raum sitzt, das ist das Wichtige. Gott war bereit. Gott hat mir an diesem Spaziergang auch nochmal gesagt, weißt du, das habe ich für jeden getan. Jeder kann das empfangen. Jeder. Es gibt keinen ohne Ausnahme. Jeder Mensch kann kommen und mein Blut, mein Tod für seine Schuld in Anspruch nehmen. Ich habe das für alle getan. So sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es in der Bibel. Und dieser Vers zeigt auch, dass das Kreuz war nicht Plan B. Ja? Das Kreuz war nicht Plan B für Gott, um die Menschen zu retten. Das Kreuz war der einzigste Plan, den es überhaupt gab. Es gab nicht Plan A. Mal sehen, ob Adam es schafft, Eva zurückzuhalten. Ja. Oder Plan C. Ob Eva ihn nicht rumkriegt. Okay, lassen wir das. Es gab nur einen einzigen Plan, das war das Kreuz. Und Gott wusste, nur um den Preis des Kreuzes willen, nur um den Preis meiner Menschwerdung, meines eigenen Lebens, werde ich den Menschen für mich gewinnen, werde ich die Braut für meinen Sohn kaufen können. Und ich möchte das vergleichen, menschlich am ehesten, und gerade haben wir es gesehen, mit dem Wunsch, ein Kind zu bekommen. Wir müssen manchmal Bilder benutzen, um zu verstehen, um die Tiefen der Gottheit zu verstehen. Und Gott hat uns auch das Leben in seinen Ausprägungen geschenkt, dass wir daraus etwas lernen können. Was bedeutet der Wunsch, ein Kind zu bekommen? Ich könnte jetzt mal Marc und Nadine fragen, die haben es noch vor sich. Man könnte jetzt mal eigentlich interviewen und sagen, hey Marc und Nadine, habt ihr euch eigentlich Gedanken gemacht, auf was ihr euch da eigentlich einlasst? Nee, der Jürgen sagt nee. Ne? Also, als erfahrener Vater sage ich dir mal, Marc, Nadine, Lärm. Schlaflose Nächte manchmal. Ein ganzes Leben lang Sorgen. Also nicht im Bösen, ja, aber sie sind deine Kinder und sie werden es immer bleiben. Ja? Und du bist mit ihnen verbunden. Und wenn sie 50 sind und du 80, dann fragst du jeden Morgen, geht's ihm gut? Amen? Dann finanzielle Einbußen. Der Euro ist nur noch 50 Cent wert. Bei 2 Kindern noch weniger. Einschränkung der persönlichen Freiheit. Du kannst eben nicht mehr einfach sagen, so, jetzt gehen wir mal einfach so in Urlaub. Du bist an die Ferien gebunden. Du bist auch an die Finanzen gebunden. Bitte? Warum ich euch das nicht früher gesagt habe? Ich habe gedacht, du wärst schon aufgeklärt gewesen. Aber was noch größer ist, vielleicht heute in unserer hochtechnologischen medizinischen Welt, aber es gibt eine potenzielle Gefahr für das Leben der Mutter. Ich meine, wenn ich an meine Silvia denke, Silvia wäre gestorben, schon beim ersten Kind. Beim zweiten auch. War Kaiserschnitt nötig bei beiden Jungs. Ne? Deswegen sind die auch so groß, meine. Aber stellt euch mal vor, wie das früher noch war. Der Wunsch, ein Kind zu haben, war auch gleichzeitig ein medizinisches Risiko. Was treibt einen Menschen dazu, diese Risiken einzugehen? Was denkt ihr? Liebe. Meistens. Naja, bei uns Menschen gibt es ja noch andere Motive. Ich brauche einen Stammhalter. Scheißegal, was mit der Frau passiert. Ne? Es gibt auch so einen Egoismus. Ne? Oder ich brauche ein kleines Äffchen. So, ach, ein Kind, ne? Ach, zum Rumspielen. Und nach einer Weile ist es langweilig. Aber wenn wir uns mal auf das nicht konzentrieren, sondern auf das Gute, dann ist es Liebe. Es ist das Verlangen, ein Gegenüber zu haben, wo ich sagen kann, hey, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Das ist etwas, in das ich mich ganz persönlich hinein investieren kann. Wenn es positiv läuft, wie viel Erwartung ist da? Ich meine, guck dir nur mal Nadine an, wie sie strahlt, ne? Und auch der Marc, auch wenn er das nicht zugibt und immer so cool tut, ne? Aber wie die sich freuen, wie er sich schon ausmalt, nachts in seinem Bett, der Marc, ne? Und ich habe die Zeichnungen gesehen, wie wird mein Sohn aussehen, was wird er sagen, wenn er zu Hause ankommt, ne? Und genauso ist es mit Gott. Gott ist total begeistert von uns. Und das hat ihn bewogen, den Menschen zu schaffen. Er wollte Gemeinschaft haben. Was bewegte Jesus, den Himmel zu verlassen? Die Bibel sagt uns, dass er in der Herrlichkeit des Vaters war. Wir können uns das nicht vorstellen, deswegen könnte man noch so viel erzählen darüber. Es ist unvorstellbar. Aber ohne einmal zurückzuschauen, verließ er den Himmel, um seine Braut heimzuholen, um seine Braut freizukaufen, um alles zu geben, um sie zu kriegen. Und was nahm Jesus auf sich? Die Bibel sagt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn freudig auf, nicht auf. Und er wurde am Schluss getötet in seinem Eigentum. Auf bestialische Art. Was trieb den Sohn Gottes dazu, das alles auf sich zu nehmen? Wir brauchen uns gar nicht anstrengen. Wir können es nicht vorstellen, was er auf sich genommen hat. Aber das ist gewaltig. Es war Liebe. Und das hat er für jeden Einzelnen von euch getan. Auch wenn du denkst, naja, ich doch nicht. Für jeden von euch. Es war die Liebe zu uns, dieses Verlangen, ich will sie haben. Ihr kennt die Geschichte in der Bibel von dem Kaufmann, der eine Perle findet und sie ist unendlich teuer und er seinen gesamten Besitz, alles was er hat, gibt er weg, nur um an diese Perle ranzukommen. Die Perle von unschätzbarem Wert, das Gleichnis. Und du warst diese Perle. Du bist diese Perle und um diese Perle willen hat Jesus den Himmel verlassen, hat alles gegeben, um dich zu kriegen. Gott hat keine Lieblinge in dem Sinne, dass er sagt, ja, er hat den Stefan, den mag ich ganz besonders gerne, die Irmi nicht so sehr, aber gut, sie gehört halt mit dazu, ne, gell, muss es halt miterlösen, ne. Ich habe das nur gemacht, weil der Stefan keine Haare hat und du so viele. Ich bin dann Ausgleich da. So. Gott liebt dich. Was ich damit ausdrücken möchte mit dieser kleinen Einladung ist, dass Liebe auch nicht vor Opfern zurückschreckt. Oder ein Opfer kann die Liebe nicht auslöschen. Wer liebt, ist bereit zu leiden. Deswegen reden wir auch von Leidenschaft. Leidenschaftlich lieben heißt, ich bin auch bereit für meine Liebe zu leiden. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann gibt es eigentlich keine Liebe ohne Leiden. Liebe ist immer irgendwo auch mit der Fähigkeit zu leiden verbunden. Und das ist das, worauf ich heute ein bisschen rumhacken möchte. Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 10, um ihn, Jesus, alleine geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, damit ich auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben kann. Wer möchte die Kraft der Auferstehung erfahren? Viele nicht. Warum seid ihr eigentlich hier? Ja, ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Die Schlauen, die sagen, oh, ich melde mich durch, mache ich nicht mit bei dem Spiel. Wer möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erfahren? Das sind ja schon vorsichtiger. Und das sind jetzt die Schlauen, die sagen, ja, Tisch, ich habe es ja auch nicht bei der Auferstehung gestreckt, also brauche ich es auch jetzt nicht strecken. Ne? Ich bin neutral. Aber du kannst nicht neutral sein. Du bist entweder kalt oder heiß. Ja? Okay, aber das war jetzt keine Wertung. Ne? Ihr seid schlau, ich kenne euch. Ne? Aber die Frage ist wirklich die, viele von uns hören, wenn sie diesen Vers lesen, die Kraft seiner Auferstehung erfahren auf. Ne? Neulich hatte ich so einen Rundbrief in der Hand von einer christlichen Organisation. Toller Dienst, gefällt mir. Ich mag die auch, die Leute. Also interessant, ne? Da war der Spruch hörte dann da auf, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Dann war fertig. Aber der Vers geht weiter. Und das offenbart so ein bisschen manchmal auch unsere Mentalität. Wir picken uns gerne das raus, was gut tut, und den Rest auf die Seite. Und da sehen wir auch wieder an diesem Vers, ich kann das eine nicht ohne das andere haben. Und das ist die Frage, die ich uns heute Abend mal allen stellen möchte. Möchtest du die Gemeinschaft der Leiden Christi auch erfahren? Möchtest du darüber mal dir Gedanken machen? Ich erwarte jetzt nicht, dass ich sage, jawohl, ich will. Ich würde auch nicht hinstellen und sagen, jawohl, Jesus, 3 Pfund Leid für mich. Aber es geht wirklich darum, dass wir uns diese Frage stellen müssen. Ihr werdet nachher verstehen, warum. Dem natürlichen Menschen in uns, dem Fleisch, dem fleischlichen Christen, fällt es natürlich sehr leicht, dem Jesus nachzufolgen, der uns ausschließlich Erfolg, Gunst, Wohlergehen, Gesundheit, Frieden, Freude, Pfannkuchen, Eierkuchen gibt. Und der jedes Leid von uns fernhält. Ja, bitte Prediger, diesen Jesus predige mir, diesen Jesus kaufe ich dir ab. Für diesen Jesus werfe ich dir auch 5 Euro in dein Opfer. Die Wahrheit ist aber, dass wir nie wirklich reif werden in unserem geistlichen Leben, wenn wir in der Mitte stoppen und nur die Kraft der Herrlichkeit erfahren möchten. Wir sagen, Herrlichkeit reicht mir. Die Gemeinschaft deiner Leiden, Jesus, die kannst du einpacken und mitnehmen. Lukas 22, 28. Ihr aber seid es, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und ich will euch das Reich geben, wie es mir mein Vater gegeben hat. 1. Timotheus 2, 12. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird auch er uns verleugnen. Ich Lukas 22, 28. Wer weiß, wann Jesus das gesagt hat? Na, wo sind die Theologen? Ich meine nicht an welchem Ort, sondern zu welchem Zeitpunkt? Nein, aber du warst mutig, Daniela, 100 Punkte auf jeden Fall. Wo sind die charismatischen Bibelleser? Jetzt sagt er gar nichts mehr, ne? Jetzt. Du hörst im Garten? Ach, du hast gehört, dass jemand. Okay, das gilt nicht. Leute müssen. Komm. Carsten. Du heißt doch nicht Carsten. Carsten. Bitte? In Gethsemane. Nein, aber du kriegst 50 Punkte, weil du auch was gesagt hast. Ha? Laut. Beim Abendmahl. Richtig. Gerda, du kriegst ein Freigetränk deiner Wahl. Marco, gell? Hast es registriert, ne? Gut, Gerda. Genau gesagt sogar vor dem Abendmahl. Aber was ist daran so interessant? Heute mache ich euch ein bisschen schwer, gell? Könnt ihr nicht einfach nur da sitzen? Ah, schön. Was ist daran so interessant? Sag's ganz laut, Uli, komm.
Ich habe noch nicht ausgehakt.
Aha, wieso? Gethsemane kommt noch. Die Verleugnung von Petrus kommt noch. Amen. Und was kommt noch? Ihr werdet mich alle verlassen. Kommt auch noch. Und was sagt Jesus? Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Unglaublich. Ich erwähne das, um euch nochmals zu zeigen, wer erinnert sich noch an die Predigt, wie Gott dich ermutigt? Niemand mehr, gut. Ist erst 2 Wochen her, aber wir leben halt in dem multimedialen Zeitalter. Ist klar, hier rein, da raus, aber dafür gibt es ja die Kassetten. Ne? Ich erwähne das, um euch nochmals zu zeigen, wie sieht Jesus dich? Ja? Du wolltest es sagen. Mein Sohn, cool. Kriegst auch ein Freigetränk. Okay. Ja, hat die Predigt erwähnt, ne? Wie Gott uns ermutigt. So. Jetzt hört ihr mal auf da vorne, ja? Freigetränk gestrichen. Warum erwähne ich das nochmal? Es ist so wichtig zu erkennen, wie Gott dich sieht. Wie Jesus dich sieht. Und Jesus sieht dich niemals so, wie du jetzt bist. Wenn er jetzt vor dir stehen würde, würde er dich nicht adressieren, ansprechen mit den Attributen, die du jetzt hast oder nicht hast. Sondern Jesus würde das über dich aussprechen, was du sein wirst. Das ist überwältigend. Er weiß, dass in wenigen Stunden Petrus leugnen wird, ihn je gekannt zu haben, sich sogar verfluchen wird. Er weiß, dass alle seine 11 anderen davonlaufen werden, aus Angst. Er weiß, dass sie sich verrammeln werden, einschließen werden. Und Jesus sagt, ihr seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Ich werde euch das Reich geben. Jesus hat natürlich hier im Auge auch, sie haben ja auch in den 3 Jahren einiges abgekriegt. Aber der richtige Schub kommt ja erst noch. Aber was Jesus sieht, er sieht über die Zukunft hinaus. Er sieht nicht nur 3 Jahre, 4 Jahre, er sieht 20, 30, 40 Jahre hinaus. in den Zeitpunkt hinein, wo viele der Apostel zu Märtyrern werden. Und wo er weiß, wenn sich seine Verheißung auch an Petrus erfüllen wird, wenn du dermaleinst dich bekehrst, stärke deine Brüder. Und mit Bekehren, wir haben ja so, das Wort Bekehren bedeutet für uns ja immer, ja, wenn ich bekehrt bin, dann bin ich ja richtig dabei. Ne? Was Jesus eigentlich sagen möchte, ist, wenn du in mir wirklich gegründet bist, wenn du verstanden hast, wer ich wirklich bin. Wir sind eigentlich erst Babys. Wenn wir die verstanden haben, dass Jesus uns gerettet hat, das ist Milchnahrung, sagt die Bibel, Babynahrung, Kleinkinder. Und viele Christen sind auf diesem Kleinkinderniveau. Was Jesus sagt, wenn du dermaleinst dich bekehrt hast, Petrus, dann stärke meine Brüder. Und Jesus wusste, dass der Tag kommt, an dem Petrus sein Herz gegründet haben wird in der völligen Erkenntnis, wer Jesus ist und wie sehr er von ihm geliebt ist. Und Jesus wusste, dass dieser Petrus ab diesem Zeitpunkt dann wirklich bereit sein würde, mit ihm ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. So, und ich sage das nur deshalb, wenn wir heute über die Gemeinschaft der Leiden Christi sprechen, dann wollen wir nachher nicht hier einen Aufruf haben, so, wer möchte denn gerne leiden? Toll, 20 Stück sind nach vorne gekommen, die anderen waren wenigstens ehrlich. Sondern reden wir hier von einem Prozess, der ein Leben lang gehen wird. Amen. Es ist tröstlich zu sehen, dass Gott weiß, dass er Kraft genug hat, uns an den Ort zu bringen, wo wir freiwillig, getrieben von Liebe und nicht aus Angst oder Religiosität, in Anfechtungen, in Anfeindung und in Enge und in Verfolgung feststehen werden. Und Gott sieht dich an und sagt, ich weiß, du wirst es eines Tages schaffen. Und Gott sieht dich an und sagt, eines Tages wirst du mich sogar darum bitten, wie es Paulus gesagt hat, ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erfahren. Gott weiß auch, dass wir bis dahin immer wieder einknicken, ihn oft noch verleugnen werden, oft kneifen, oft sagen, nee, das ist mir zu viel, das ist mir zu hoch, der Preis. Und Gott wird dich deswegen nicht wegschmeißen. Das ist so wichtig, dass ihr das versteht. Er hat es mit Petrus nicht getan. Er hat es mit den Jüngern nicht getan. Petrus hat 5 Jahre, 6 Jahre später nochmal verleugnet. Und Jesus hat ihn nicht verworfen. Galater 2, kannst du nachlesen. Und das ist so wichtig, dass du das heute Abend in diesem Thema verstehst. Gott wird dich trainieren dahin. Aber mit jedem Mal, wo du verleugnest, wo du vielleicht doch sagst, nee, doch nicht. Wenn dein Herz stimmt, wird etwas passieren in dir. Du wirst nämlich wie Petrus hinausgehen und was tun? Bitterlich weinen. Dein Herz wird erschüttert sein über dich selber. Und weißt du, was dann passiert dadurch? Etwas wächst in dir, wo du sagen wirst, Jesus, nächstes Mal, ich werde es schaffen. Warum hat Petrus geweint? Weil er Jesus von Herzen eigentlich geliebt hat. Weil er wollte treu sein. Er wollte es wirklich gerne, aber das nicht geschafft. Er war zu schwach noch. Er hat Jesus noch nicht so gekannt, wie er ihn hätte kennen müssen, um hier standhaft zu sein. Und Gott wusste das. Jesus wusste das. Und Jesus weiß das von dir heute Abend, dass viele von euch noch nicht so stark sind. Viele sind noch nicht mal so stark, dass sie um 17 Uhr hier pünktlich kommen, wenn die Anbetung anfängt. Jetzt habe ich das auch mal losgebracht. Ne? Aber Gott hat Erbarmen mit euch. Ne? Ich auch. Wir kriegen das schon noch hin. War heute schon viel besser, waren schon viel mehr da als letztes Mal. Noch 6 Jahre, dann... Das war jetzt ein Scherz, gell? Okay. Nächster Vers war hier, Wenn wir dulden, so werden wir mit ihm herrschen. Verleugnen wir, so wird er uns verleugnen. Ich möchte hier kurz zuerst den unteren Teil auslegen. Verleugnen wir, so werden wir verleugnen. Was heißt es zu verleugnen, um von Christus schließlich verleugnet zu werden? Dieser Vers hat mir früher immer Angst gemacht. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich Jesus verleugnen könnte und er sagt, den Uwe, ne, den kenne ich nicht. Mittlerweile habe ich gelernt, diesen Vers im Kontext von Lukas 22 zu verstehen. Ich habe begriffen, dass die Jünger ihn ja auch verleugnet haben und nicht verworfen waren. Was meint Jesus hier? Es geht hier nicht um die natürliche Schwäche, wie sie an Petrus hatte, wie sie die Jünger hatten oder andere Gläubige hatten. Dieses Verleugnen geht um ein echtes, endgültiges, gewissenloses Verleugnen. Eine Scheinbeziehung zu Jesus, die jemand eingeht, der nur persönliche Vorteile im Auge hat. Der denkt, oh ja, der Glaube könnte mir Vorteile bringen, materieller, wirtschaftlicher Art oder vielleicht gesellschaftlicher Art, also werde ich mal eben Christ. Aber sein Herz ist nie wirklich dabei. Und wenn Druck kommt, wenn Verfolgung kommt, wenn Unannehmlichkeiten kommen, was passiert dann? Und schneller weg als der Schall. Das sind die, denen Jesus auch sagt, wo das Wort unter die Dornen fällt. Und es erstickt, wenn Verfolgung sich erhebt, wenn Ungemach um des Wortes willen kommt. Und auch hier rede ich nicht, es gibt Leute, die knicken ein, wenn Verfolgung kommt, Petrus ist auch. Was Jesus hier aber meint, ist die reulose Abwendung. Jemand, der in einer solchen Weise wegläuft, weint nicht bitterlich. Es macht ihm überhaupt nichts aus. Er ist ein purer Opportunist und sagt, das ist das Normalste auf der Welt, das hat nicht getaugt, gehe ich schnell auf diese Seite. Und wenn die Seite nichts taugt, gehe ich auf die Seite. Von diesen Leuten redet Jesus. Und das seid ihr alle nicht, ne? Amen. Amen. Also hätte ich jetzt ein stärkeres Amen erwartet. Ne? Okay, kommt alle mal zu meinem Kurs über christliches Selbstbewusstsein. Ne? 6.000 Euro. Okay. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass wir an solchen Versen nicht selber verzagen. Amen. Wir werden immer wieder mal einknicken. Aber deswegen sind wir keine Verleugner, die Jesus eines Tages auch verleugnen wird. Die Verleugnung seiner Kinder ist nie bösartig motiviert, sondern kommt aus Unreife und aus der Unerfahrenheit mit ihm. Was glaubt ihr, wieso ein Märtyrer sein Leben freudig hingibt? Jetzt reden wir nicht von islamischen Märtyrern, sondern von, nehmen wir mal die Christen in den Arenen in Rom, ne, die wählen konnten, spuck auf das Kreuz und du bist frei, spuck nicht und du kommst in die Arena. So, das kann das Motiv vielleicht sein, natürlich Angst, oh Gott, es ist besser vom Löwe zerfleischt zu werden, als in die Hölle zu kommen. Es gibt viele Christen, die, denke ich, das Martyrium gewählt haben aus Angst. Bin ich überzeugt davon. Das ist aber nicht das, was Gott will. Aber ich glaube, es gab Christen, die sind in die Arena gegangen, das wissen wir aus den Überlieferungen, die haben gesungen, während die Löwen schon an ihren Beinen knapperten. Ne? Weiß nicht, wie das geht, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Was ist das? Und da glaube ich, dass es eine Liebe ist, eine Intimität mit Gott, die kannst du nicht einfach in einem Monat so mal Schnellkurs in Intimität, 3 Predigten vom Uwe und dann habe ich's. Das ist Erfahrung. Und das ist das, was Gott dir und mir schenken möchte. Und das geht bei jedem von uns unterschiedlich lang. Aber da sollten wir hinkommen. Es ist für uns wichtig, dass wir auf dieser Reise zum Herzen Gottes, und da sind wir unterwegs hin. Wir alle sind unterwegs mitten in das Herz Gottes hinein. Gott möchte, dass wir mehr und mehr und mehr von seinem Herzen entdecken. Mehr und mehr verstehen, wie sehr er uns liebt. Dass wir uns selber hoffnungslos in ihn verlieben. Nur dann sind wir in der Lage, wirklich mit Freuden auch an der Gemeinschaft seiner Leiden teilzuhaben. Wenn wir die Liebe nicht haben, dann ist das alles nur religiöser Firlefanz. Wenn wir dulden, werden wir herrschen, sagt Paulus. Um seine Braut zu gewinnen und ihr Herzenskönig zu werden, musste Jesus Leid und Spannung erdulden. Und damit wir an seiner Herrschaft teilhaben können, müssen wir ebenfalls lernen zu dulden und auch Leiden auszuhalten. In Psalm 23 heißt es, ne, da haben wir nochmal, das war vor dem Abendmahl, wollte ich eigentlich einblenden, Effekt verloren gegangen, macht nichts. Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist das, was David, der viel gelitten hat, erlebt hat. Und er sagt, in diesem Tal, in diesen Tälern meines Lebens, diesen tiefen Einschnitten meines Glaubenslebens, war ich nie alleine. Du warst immer bei mir, Gott. Dein Stecken und Stab haben mich immer getröstet in dieser Zeit. Der Trost, den Gott dir auch heute gibt, ist, finstere Täler sind nicht der Ort, an dem du dein Zelt aufschlagen sollst und den Rest deines Lebens kampieren musst. Amen. Christsein heißt nicht, den Rest des Lebens in Leiden und Freudlosigkeit und Grauem einerlei herumzulaufen. Dummerweise, oder ja, hat es der Feind Gottes geschafft, die Gemeinschaft der Leiden Christi einseitig zu verzerren. Wir haben im Mittelalter jahrhundertelang eine falsche Leidenstheologie gehabt, eine falsche Askese, passt gut. Und man hat das getan, um eigentlich gerettet zu werden, um vor Gott angenehmer zu werden. Die Motive waren eigentlich häufig Werkgerechtigkeit, falsches Gottesbild, Angst vor Gott. Und dies schwingt noch bis heute hinein, wenn wir über die Leiden Christi sprechen. Oh, da will ich nichts mit zu tun haben. Wir denken an so Mönche, die sich damit so Lederriemen geißeln, ne, in ihre Zelle und Asche ins Essen streuen. Ne, das gab's ja alles. Davon redet auch David nicht. Ne? Und ob ich schon Asche aß in der finsteren Zelle. Aber der Feind Gottes hat es geschafft, diese Dinge negativ zu verzerren. Die andere negative Verzerrung ist das, was wir in einigen Teilen der Christenheit als sogenanntes Wohlstandsevangelium finden. So, Gott ist the big Santa Claus mit dem riesen Schlitten, der hat nur Geschenke für dich und Finanzen für dich und Wohlstand für dich und Geld für dich und alles fließt ohne Ende. Und Leid brauchst du gar nicht tragen. Jesus hat alles Leid für dich bereits aus der Welt geschafft. Du bist berufen, nur noch von heute bis in die Ewigkeit im Segen zu leben. Wenn du leidest, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Das ist das andere Extrem. Ich habe hier mal so einen Versuch, möchte ich das mal irgendwie darstellen. Eines der größten menschlichen Dilemmas, in dem wir leben, ist unsere scheinbare Unfähigkeit zur Ausgewogenheit. Im Pendel der Gefühle und Ansichten. Es fällt uns oft extrem schwer, zu ausgewogenen Meinungen zu kommen. Wir sind entweder 100% das oder 100% das. Und es fällt uns oft sehr schwer, was Jesus mal gesagt hat, man soll dieses tun und jenes nicht lassen. Ihr seht, das Pendel schlägt oft immer in die Extreme. Entweder leiden wir hardcore-mäßig und erheben das Leiden schon fast zum Erlösungscharakter, oder das andere Extrem ist, es gibt überhaupt kein Leiden, Leiden gehört gar nicht mehr zum Plan Gottes und nein, wir sind nur noch Gesegnete. Aber die Wahrheit liegt dazwischen. Mir fällt da mal ein Vers ein, der wird auch immer gern halbiert, die eine Hälfte wird weggeschoben. Da sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und dann hören die meisten auf. Aber der Vers geht weiter. Wie geht er denn weiter? Ich kann hoch sein und ich vermag niedrig sein. Ich vermag beides. Ich kann reich sein, ich kann arm sein. Ich vermag beides. Das ist der zweite Teil. Und da sind wir in der Ausgewogenheit. Paulus sagt weder, hey, ein Christ muss voll arm sein, noch sagt er, jeder Christ muss ein Millionär sein. Paulus sagt, jemand, der echt mit Jesus geht, der kann beides. Der kann Seasons erleben, in denen er voll den Überfluss hat, in dem er alles hat, voll fett gesegnet ist. Und er ist aber genauso treu und in Gott verliebt, wenn er in Seasons reinkommt, wo du eben im Tal der Schatten läufst, wo Enge da ist, wo du nicht weißt, wie sieht's morgen aus. Und da wollen wir hin. Neben der Grundabsicht Gottes, uns wohlzutun und zu segnen, gibt es auch dunkle Täler, durch die wir gehen, weil Christus auch durch sie ging. Das ist die Gemeinschaft seiner Leiden. Du und ich, wir werden niemals regieren können und lieben können, wenn wir nicht bereit sind, unsere Liebe und Hingabe zu erproben. Und das geschieht im dunklen Tal. Und eine solche Liebe ist nur möglich, wenn wir Vertrauen aufgebaut haben und dieses Vertrauen im Zusammenarbeit mit Gott auch immer wieder bestätigt bekommen haben. Nach diesem Vertrauen verlangt es Paulus. Und das heißt, du musst dein Leben leben, indem du lernst, auch mal Risiken einzugehen, wo du aus dem Boot gehst und nicht immer erst den Garantieschein haben möchtest, Gott, ich steige aber hier nur aus dem Boot, wenn ich von dir dreifach unterschrieben mit 5 Durchschlägen, 6 Dienstsiegeln bestätigt bekomme, dass mir definitiv absolut nichts passiert. Und viele Christen möchten das gerne. Das ist das, was Paulus sagt, um ihn, Jesus alleine, geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen, die Kraft seiner Auferstehung erfahren, damit ich auch seine Leiden mit ihm teilen kann. Wir leben glücklicherweise hier in Deutschland in einer Zeit, in einem Land, in dem wir fast nirgendwo um unseren Glauben verfolgt werden. Wir können es hier versammeln. Wir müssen keine Angst haben, dass hier bewaffnete Soldaten reinkommen und uns alle erschießen oder Handgranaten durchs Fenster fliegen oder wir sonst irgendwie angegriffen werden. In vielen Teilen der Welt ist das völlig anders. Aber auch hier in Deutschland, in Karlsruhe, gibt es Herausforderungen, die an unsere Glaubenssubstanz gehen können, die Täler sind, die Leiden sind und wo wir lernen müssen zu sagen, ich umarme das, ich akzeptiere das und ich werde mit Gottes Kraft da durchgehen. Es kann zum Beispiel sein, dass du als Geschäftsmann auf Geschäfte verzichten solltest, die dir vielleicht viel Geld einbringen, aber deren moralische Qualität mehr als fragwürdig ist. Das ist ein ganz konkretes Leiden. Ein ganz konkretes Leiden. Geschäftsabschluss nicht machen, keine Kohle. Keine Kohle, womit zahle ich meine Miete und Mitarbeiter? Und da musst du Gott vertrauen. Aber was tue ich so lange, bis Gott handelt? Wird er überhaupt handeln? Die Fragen kommen dann. Und schon bist du im Leiden, in der Gemeinschaft der Leiden. Aber nur dort wirst du lernen, dass Gott vertrauenswürdig ist. Amen, Bernhard. Es kann sein, dass du eine Karriere aus demselben Grund ausschlagen musst. Wird eine tolle Karriere angeboten. Aber da hängen einige Sachen dran und du weißt ganz genau, das ist nicht gut. Aber das wär's doch, dann hätte ich ausgesorgt. Dann gibt es keine Grenzen mehr für meine Entwicklung. Das kann hier passieren, in Mitteleuropa. Und du musst dich entscheiden. Die Gemeinschaft der Leiden Christi. Es kann passieren, dass Gott dir finanzielle Ressourcen abschneidet oder von dir Finanzen fordert, weil dir vielleicht die Dinge im Moment mehr schaden als nützen. Und du sagst, ja, was mache ich denn ohne diese Sachen, Gott? Leiden. Es können die ganz simplen Tage sein, an denen du Gott überhaupt nicht spürst, nichts fühlst. Und du sagst, hey Gott, wo bist du überhaupt? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich spüre nichts, ich fühle nichts. Und wo einfach nur dran ist, treu zu bleiben. Wir möchten oft gern treu sein, wenn wir was fühlen. Aber was Gott in uns aufbauen möchte, ist auch treu zu sein, wenn wir nichts fühlen. In der Spur zu laufen, wenn scheinbar alles daneben geht. Dazu sagt die Bibel Lamentations, Klagelieder. Wie stehen wir denn dann zu Gott? Wie geht es weiter, wenn wir diesen Dingen gehorcht haben? Wir sind gehorsam gewesen, in den kommenden Wochen und Monaten passiert scheinbar gar nichts. Der Zweifel beginnt an deinem Herz zu nagen. Andere lachen uns aus. Du bist ja so doof, warum machst du das? Oder wieder andere florieren neben uns, weil sie genau das, was wir nicht getan haben, machen. Und der Teufel lacht uns an, sagt, da, schau, was du verpasst hast. Es sind genau die Momente, wo unser Herz geprüft wird. Ich möchte noch etwas sagen, wenn die Bibel von Prüfungen redet, wenn Gott von Prüfungen redet, dann prüft nicht Gott dich. Muss Gott dich prüfen? Er weiß alles. Gott weiß, wer du bist. Gott braucht keine Prüfung. Weißt du, warum du geprüft wirst? Wer muss was wissen? Ich muss was wissen. Und wo immer die Bibel von Prüfungen redet, geht es darum, dass Gott dir zeigen möchte, was in dir ist oder noch nicht ist. Prüfung dient auch nicht, dich nackt auszuziehen und dann, dass Gott dasteht, über dich lacht, sondern in Liebe möchte dir Gott auch zeigen, sagen, schau, so war es bei Petrus. Petrus, schau, hast du jetzt erkannt, was dir fehlt? Ja, ich habe erkannt, Herr, dass ich ein Großmaul bin. Es tut mir echt leid. Gut, fang nochmal von vorne an, Petrus. Kein Problem. Und diese Prüfungen dienen oft dazu, dir zu zeigen, ob deine Liebesbeziehung schon so tragfähig ist, dass du da durchmarschierst, oder um dir zu zeigen, dass du noch gar keine Liebesbeziehung hast und sagst, der Preis ist mir zu hoch. Ich kenne dich noch nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob ich dir wirklich vertrauen kann. Weißt du, das Wichtige in so Momenten ist, dass du ehrlich bist und nicht irgendeine religiöse Show abziehst, sondern einfach sagst, hey Gott, ich kann den Preis nicht zahlen. Er ist zu hoch für mich. Ich habe das Vertrauen im Moment nicht. Das ist ehrlich. Und dann hast du etwas gelernt. Und Gott wird sagen, wunderbar. Jetzt arbeiten wir mal daran. Darum prüft Gott uns. Gott möchte dich voranbringen. Gott will dich niemals fertig machen. Gott will dich niemals entblößen und sagen, guck doch mal an, du Loser, ich habe es doch gleich gewusst. Gott steht neben dir voller Erbarmen und Freundlichkeit. Und er sagt, hast du es verstanden, was ich dir zeigen will? Ja. Möchtest du lernen, besser zu werden? Ja. Okay, komm, nimm meine Hand. Wir gehen weiter. Und in diesen Prüfungen lernen wir, ob wir eine Liebesbeziehung haben, die auf Vertrauen basiert oder nicht. Und wenn wir sie nicht haben, brechen wir in der Regel zusammen. Und es gibt dann zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die stehen auf, schütteln sich, nehmen Vergebung an, haben verstanden, was ich gerade gesagt habe und sagen, danke Herr, weiter geht's. Der Gerechte fällt 7-mal und steht doch immer wieder auf. Und die anderen, die werden in der Prüfung des Leides bitter, sauer, enttäuscht, wenden sich vom Glauben ab, manche vielleicht eine Zeit lang und kommen dann wieder zurück, manche aber auch für immer. Und sie zeigen dann, dass sie eigentlich nie im Herzen gläubig waren. Ich möchte dich heute Abend ermutigen, Gott zu erlauben, tiefer mit dir in sein Herz hineinzuwandern. Und das bedeutet auch, zu den Leiden Ja zu sagen, wie das Leben mit Gott bringt. Aber die Leiden sind der Ort, an den er dich einlädt, näher an ihn zu kommen als die Siege. Ich kann es dir aus Erfahrung sagen, du kommst Gott im Leiden näher als in der Stunde des Sieges. Glaub mir's. Der Sieg und Erfolg hat immer viele Gäste und Freunde. Hast du schon mal gemerkt? Du Erfolg hast, oben schwimmst, jeder mag dich, jeder liebt dich, jeder will dein Freund sein. Warum? Weil jeder sich ein bisschen von deinem Ruhm abschneiden möchte. Jeder möchte auf irgendeine Weise ein bisschen davon, diesem Glanz profitieren. Aber wie sieht's aus in der Stunde der Prüfung? Wenn noch nichts entschieden ist, wenn sogar eher negativ aussieht, dann siehst du, wer wirklich deine Freunde sind, wer dich wirklich anruft, wer wirklich mal vorbeikommt und sich vielleicht mit dir hinsetzt und einfach nur mal mit dir heult oder mit dir zusammensteht oder dir mal eine Ermutigung schickt. Wenn es gut läuft, dann kommen alle und wollen deine Hand schütteln. Alle klopfen dir auf die Schulter. Und wir werden oft so verführt davon. Jesus ließ sich davon nicht blenden. Als das Brot vermehrte und die Menge ihn um den halben See verfolgte und ihn einholte, dann sagte er, hey, ihr seid mir nur nachgerannt, weil ihr satt geworden seid. Und sie wollten ihn sofort zum König machen. Zum Brotkönig. Hey, gib uns jeden Tag diese super Speisung. Jesus wusste, dass sie ein leeres, oberflächliches Herz hatten, dass sie nur darauf aus waren, dass ihre äußerlichen Bedürfnisse befriedigt wurden. Jesus wusste, dass darunter viele waren, die ein paar Monate später laut brüllen würden, Kreuzige! Deswegen sollten wir nicht unbedingt immer nur dem Ruhm nachjagen, den Schulterklopfen nachjagen. In der Stunde der Anfechtung, in der Stunde des Leides wirst du erfahren, wer deine Freunde sind. Und du wirst erfahren, dass Gott dein dickster und größter Freund ist. Und in der Stunde der Anfechtung treu zu Jesus zu stehen, das ist der Moment, wo du ihn wirklich zum König deines Lebens krönst. Es ist leicht, ihm eine Krone aufzusetzen, wenn alles gut läuft. Halleluja, Jesus! Viele wollten ihn zum König machen, als es gut lief. Aber wer wollte ihn krönen, als er am Kreuz hing? Niemand von uns hätte das gewagt. Ich auch nicht. Bin ich besser. Bin auch schon oft genug eingeknickt. Hab ihn verleugnet. Ich bin kein Deut besser. Glaubt es ja nicht. Aber ich habe es kapiert. Das ist der Unterschied. Das Schöne ist, er wird dich niemals überfordern. Aber für ihn ist es der größte Moment, wenn du in der Stunde des Leidens, der Anfechtung, anfängst, ihn zu loben, treu zu sein. Das ist der Moment, wo ich glaube, dass Gott weint vor Freude über deine Liebe. Wo zu allen Engeln sagt, schau sie, schau ihn dir an. Mein Junge, meine Tochter. Denn das ist der Moment, wo da kommt etwas hoch, unverfälscht. Da gibt es keine Issues mehr. Das ist echte Liebe. Und deswegen ist Gott auch hinterher, dass wir in die Gemeinschaft der Leiden auch hineinfinden. Wir sind gleich fertig. 1. Korinther 10, 13. Das ist so tröstlich. Das, was eurem Glauben bisher an Prüfung zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass ihr in der Versuchung zugrunde geht. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Gott wird dich niemals, auch in der Stunde der Versuchung, überfordern. Niemals. Gott weiß genau, wie er alle, die sich nach seinem Willen richten, aus Versuchungen und Gefahren rettet. Es wird nie zu schwer. Er wird dich durchtragen. Ich kann das 23 Jahre lang immer wieder bezeugen. Ich habe oft das, was im Mittelalter als die Nacht der Seele bezeichnet wird, erlebt. Tage, manchmal Wochen, wo du Gott nicht mehr hörst. Und Gott erwartet von dir einen Glaubensschritt. Als Gott vor 3 Jahren gesagt hat, geh aus deinem Beruf raus. Und da war diese eine grauenvolle Nacht, ich habe es schon 1000 Mal erzählt, will es auch nicht mehr erzählen, aber es war schlimm und es war furchtbar. Aber ich habe gesagt, okay Gott, ich bleib an dir dran. Und dann kam der Durchbruch. Die letzten 2-3 Wochen jetzt, maintain your faith. Ich habe es in der Mitgliederversammlung erzählt. Es war für mich eine einzige Achterbahnfahrt. Weißt du, es ist nicht so, dass du mit so einer Konferenz mal nur 3,50 Mark in die Hand nimmst. Du nimmst eine ganze Menge Geld in die Hand. Und ich mache das nicht einfach nur, um irgendwas Tolles zu machen. Ich habe im Januar schon gesagt, Gott, ich mache nichts, wir machen nichts dieses Jahr. We play safe, wir spielen es sicher. Und Gott sagt, mach es. Und es ist nicht so, dass das hier jetzt einfach was Nettes ist. Da hänge ich drin, ich bin juristisch Vorstand hier. Wenn das Ganze schief geht, dann bin ich der Letzte am Boot, der bezahlt. Ich sage euch das nur mal, um auch zu zeigen, dass du auch heute in dunkle Täler hineinläufst. Und Gott ist nicht immer da und sagt jeden Tag, kommt eine große Sprechblase im Himmel, wenn ich aufwach, rosarot, wo dann die Wolken sich so formen, hallo, ich bin bei dir. Ne? Und da bist du manchmal muckig, maulig und in dich gekehrt. Da kann Silvia euch ein Lied singen. Aber Gott weiß, wie viel ich tragen kann. Und wir haben letzte Woche, als wir das gehört hatten mit diesen 9.000 Euro, fragt Marco und Gabi, wir sind wie die Indianer in unserem Büro rumgehopft über die Schreibtische und Stühle und haben wahre Kriegstänze aufgeführt. Ne? Und Gott hat sich gefreut. Aber davor war dieses Leiden. Und davor war ein Moment, wo ich am Flugplatz war, wo es mir so schwer war ums Herz. Und ich habe gleichzeitig wie nie in meinem Leben gesagt, Gott, ich liebe dich so sehr und wenn alles den Bach runtergeht, ich werde dich nie verlassen und meine Liebe wird immer stärker zu dir. Und wo ich gesagt habe, Herr, ich will keinen Ruhm, ich will gar nichts mehr für mich, ich möchte nur da sein, wo du bist. Und das war so herrlich. Ich habe gedacht, jetzt müsste ich bin, nachdem wir das gehört hatten, wieder auf den Flugplatz gerannt und wollte eine Dankeshymne für Gott singen und das Gefühl war weg. Es ist bis heute, suche ich dieses Gefühl, hey Gott, wo bist du? Und dann habe ich erst heute bei der Vorbereitung verstanden, dass du oftmals im Leiden bist du Gott näher als in der Stunde des Triumphes. Und ich habe gestern gebetet und habe gesagt, Herr, ich möchte mich nicht, obwohl es schön ist, an diesem Triumph freuen, ich möchte mich an dir freuen. Ich möchte auf dich schauen. Ich möchte auf dich schauen. Punkt. Sondern das Gewaltigste, was in diesen Stunden passiert, in den dunklen Stunden, ist, dass du lernst zu preisen und anzubeten. Apostelgeschichte 16,23 und damit kommen wir zum Schluss. Paulus und Silas haben in Ephesus gepredigt. Sie werden ins Gefängnis geworfen, mit Rohrstöcken, so schön langen, geschlagen auf den nackten Rücken. Viele Leute sind dabei gestorben. Danach werden sie ins innerste Gefängnis geworfen, kriegen die Füße in den Stock, das ist so ein Holzblock, wo so Löcher drin sind und die Füße festgemacht werden. Meistens hat man die Leute dann auch nur mit den Händen festgemacht, sondern hängst du drin. Das war jetzt nicht so ein Wohlstandsknast, wie wir ihn hier in Deutschland haben, ne? Mit Fernsehen und Menüauswahl und beheiztem Bett und Radio und was weiß ich, was es da alles gibt. Ne? Das war ein übler Knast. Und da gab es auch kein, ich möchte bitte meinen Anwalt sprechen, ne? Mir steht ein Freigespräch zu. Die wussten nicht, was mit ihnen passiert. Ja? Es war kalt. Und da sitzen sie drin. Und sie haben doch nur das getan, was Gott ihnen aufgetragen hat zu tun. Ja Gott, Dankeschön. Und jetzt diese, ich sag nichts, sind Kinder da, das S-Wort. Aber was machen sie? Um Mitternacht fangen sie an, Gott zu loben und zu preisen. Und das kannst du erst wirklich verstehen, wenn du selber mal im dunklen Tal gewesen bist. Und hast erfahren, was es heißt, im dunklen Tal Gott anzubeten. Wo du dich selber hinterher fragst, wo kommt mir eigentlich diese Kraft her? Aber da ist eine Liebe. Ich kann verstehen, wie sie verliebt waren in Gott. Und sie haben gesungen. Und das heißt, alle Gefangenen hörten das. Und das ist das, was dann passiert. Gott kann bei so etwas sich nicht mehr zurückhalten. Das ist der Moment, wo der Himmel buchstäblich explodiert, aufgeht. Ich kriege jetzt Gänsehaut, ne? Weil Das ist das, wo Gott sagt, ich kann nicht mehr. Oh! Wo er sagt, schau sie dir an. Sie hätten alles Recht, mir jetzt abzusagen, sich zu beschweren. Aber sie vertrauen mir. Und in solchen Stunden, nach solchem Lobpreis, passiert meistens immer was. Das Gefängnis erbebt. Gott schickt ein Erdbeben, das ganze Gefängnis zerbricht. In dem ganzen Gefängnis bricht eine Erweckung aus. Der Kerkermeister bekehrt sich. Und genau an diesen Ort will Gott uns bringen, wo unsere Liebe und unser Vertrauen uns so weit über die äußeren Umstände erhebt, dass wir untastbar, unantastbar für den Teufel sind. Viele sind vielleicht hier oder einige krank und kommen heute Abend her mit Heilung. Gott möchte mehr als nur deine körperlichen Symptome heilen. Viele Leute empfangen körperliche Heilung, aber in ihrer Seele sind sie überhaupt nicht heil. Gott möchte dich an einen Ort bringen, wo deine Liebe und dein Vertrauen weit über die äußeren Umstände hinausgeht. Weit. Und der Teufel kann dich an diesem Ort nicht mehr anrühren. Darum heißt es im Hebräer, und erlöste die, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechten sein mussten. Die Angst vor dem Tod, die Angst vor Ungemach ist das, was uns oft zu Sklaven der Sünde, zu Feiglingen und zu ängstlichen Durchschnittschristen macht. Aber wenn du überwunden hast, wenn du weißt, wer dein Herr ist, hast du diese Angst nicht mehr. Und der Teufel hat nichts mehr an dir, womit er dich erpressen kann. Und dann kommst du mehr und mehr an diese Orte, wo mitten in der dunkelsten Prüfung Lobpreis aufsteigt zu Gott. Und Gott wird den Himmel in Bewegung setzen. Die Bibel ist voll von Beispielen. Esther, Schadrach, Meschach und Abednego, die sich geweigert haben, diesen Götzen anzubeten und die sogar gesagt haben, und wenn unser Gott uns nicht errettet, aber wir werden diesen Gott nicht anbeten. Und Jesus persönlich erscheint ihnen im glühenden Feuerofen. David, Paulus, Silas und viele andere. Das ist der Punkt, an den Gott dich bringen möchte. In die Gemeinschaft seiner Leiden wird Gott in dir einen Lobpreis hervorbringen, der auch die Mauern deines Gefängnisses zersprengen wird. Egal wie dein Gefängnis heißt, ob es Schulden sind, Krankheit ist, unglückliche Beziehungen, andere Dinge. Gott möchte dieses Gefängnis zersprengen. Deswegen heißt es, im Psalm 91, 14, er liebt mich von ganzem Herzen. Darum, er liebt mich von ganzem Herzen. Darum will ich ihn erretten, ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Amen. Wir wollen kurz beten. Egon, lässt du mal einfach leise im Hintergrund laufen. Und dann möchte ich euch einladen zum Tisch des Herrn. Schließ einfach mal deine Augen, auch wenn es lang geworden ist. Lass dich zu, dass jetzt Stress in dir hochkommt und du schon an morgen denkst und ich muss meine Straßenbahn kriegen. Gott steht vor dir. Er möchte etwas in deinem Herzen tun. Vater, und wir wollen dir zuerst danken für dein Wort an uns. Herr, wir möchten dir danken, dass die Gemeinschaft deiner Leiden nicht ein Ort der Hoffnungslosigkeit, der grauen Sinnlosigkeit ist, sondern ein Ort, an dem du uns zu höchstem Adel erhebst. Ein Ort, an dem wir die Tiefen deines Herzens kennen wie nie zuvor. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt heute Abend jedem hier eine Offenbarung dieser Weisheit gibst. Vater, ich bete, dass du uns jetzt in diesem Moment auch hilfst, Herr. Dass wir das irgendwie packen, dich in unserem Gefängnis, in dem wir jetzt gerade sind, anzubeten. Ich bete, Herr, dass du jedem Einzelnen hier im Raum deine Hände auflegst, eine Offenbarung dessen gibst, was du uns heute Abend zeigen wolltest, Vater. Dass wir dich unter den übelsten Umständen anbeten können. Nur du kannst es schenken, Vater. Und ich bete, Vater, dass du uns hilfst, dass wir unsere Köpfe von den Gefängnismauern wegwenden, nach oben schauen auf dich. Herr, dass wir den Mund verschließen, über unsere Situation zu lamentieren, zu schimpfen und zu klagen. Und dass wir anfangen, Vater, uns darauf zu konzentrieren, dass du immer in Kontrolle bist. Dass unser Leben immer in deiner Hand ist. Und dass es nicht deine Absicht ist, uns zu schaden, sondern herrlich zu machen. Nimm mal den Druck von uns jetzt, Vater. Nimm den Druck von uns, wo wir meinen, die Situation muss sich in der nächsten Sekunde ändern. Du hast die Lösung. Du wirst uns perfekt erlösen, Vater. Du hast einen vollkommenen Plan für jeden von uns. Vater, und wir wollen dich anbeten. Wir wollen aussprechen, dass du gut bist. Und ich möchte dich einladen, für ein paar Minuten das einfach zu tun. Und wenn du nur ein Wort stammeln kannst, wenn es dir total schwer fällt, tu es einfach im Glauben. Bitt Gott, dir zu helfen. Schäm dich nicht, wenn es dir nicht gelingt, wenn du noch völlig ungeübt bist. Vielleicht siehst du nur einen ganz kleinen Riss in dieser Mauer, aber geh darauf zu. Sprich zu diesem Riss. Das Lob Gottes. Und Gott wird diesen Riss größer machen. Und er ist treu. Er ist treu. Er wird dich nie verlassen. Er wird dich nie hängen lassen. Vater, und ich bete, dass du auch jedes Verdammnisgefühl heute Abend auslöscht, wo wir versagt haben, wo wir dich verleugnet haben, wo wir zurückgewichen sind, wo wir Nein gesagt haben. Und der Feind uns anklagt dafür, wir schütteln das ab heute Abend. Und wir erkennen, dass wir lernen dürfen. Vater, wir wollen uns heute Abend verpflichten, aus unseren Fehlern zu lernen. Wir wollen uns heute Abend verpflichten, Vater, uns nicht mehr in Grund und Boden zu schämen, wenn wir versagen, sondern anstatt vor dir wegzulaufen, zu dir hinzulaufen und zu sagen, hey Jesus, ich habe versagt, ich habe dich verraten, ich habe es nicht gepackt. Ich habe erkannt, dass ich hier immer noch schwach bin. Bitte hilf mir in meiner Schwachheit. Und du wirst uns nicht zurückweisen, niemanden hier im Raum. Und ich danke dir, dass du für jeden einen perfekten, vollkommenen Plan hast, wie du jeden Einzelnen vollenden wirst, Vater. Halleluja. Und ich möchte dich jetzt einladen, zum Tisch des Herrn zu kommen. Ich denke, es ist eine wunderbare Gelegenheit, in der wir Brot und Wein zu uns nehmen, die Symbole seines Leibes, wo wir dokumentieren, dass wir in Gemeinschaft mit ihm sind. So wie dieses Brot und der Wein ein Teil von der Wirt ist Christus, ein unauflöslicher Teil von dir geworden. Und wir wollen das heute Abend auch in der Maßgabe tun, dass wir sagen, Jesus, wir umarmen nicht nur deinen Erfolg, sondern wir umarmen auch deine Leiden. Wir wissen, dass wir darin verherrlicht werden. Vater, und so bete ich, dass du jetzt die Symbole deines Leibes segnest, das Brot und den Wein. Und ich lade euch ein, im Namen Jesus teilzuhaben an seinem Tisch, sein Blut zu trinken, das für die Vergebung eurer Schuld geflossen ist, sein Leib zu essen, der euch Anteil gibt an seinem Leben. In Jesu Namen. Wir wollen es jetzt einfach so machen, während die Musik läuft. Bleib in Anbetung, komm nach vorne. Nimm dir Brot, nimm dir Wein, trink es hier vorne, trink es am Platz, wo du möchtest. Und wir wollen dann noch mit einem Lied abschließen. Amen.